Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Kirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 8, Staffeln über Bücher, Episode 5, From Strength to Strength und The Second Mountain.
In dieser 8. Staffel reden wir über Bücher, wie wir das auch schon in der Staffel 5 gemacht haben, über Bücher, die uns sehr beschäftigt und inspiriert haben im Thema Gemeindebau. Heute reden wir sogar gerade über zwei Bücher, From Strength to Strength von Arthur Brooks und The Second Mountain von David Brooks. Die sind nicht verwandt, die Autoren, aber die Inhalte der Bücher, die sind verwandt und darum reden wir gerade über beide Bücher. Lukas, du hast dir zwei Bücher vorgeschlagen. Wieso?
Ja, das ist eine gute Frage und man kann jetzt sicher sagen, also Gemeindebau, das kommt hier eigentlich gar nicht vor. Was haben jetzt die beiden Bücher hier verloren? Es geht vor allem im ersten Buch um Menschen mit Ambitionen und darum habe ich gedacht, wenn wir einen Podcast machen für Kirchgemeinden mit Ambitionen, dann hat es dort sicher viele Leute, die eben Menschen mit Ambitionen sind und denen haben, glaube ich, beide Bücher etwas zu sagen. Und darum habe ich gedacht, komm, wir reden einfach mal etwas, was mehr um die einzelnen Menschen geht, als um Strukturen und Gemeindebau allgemein. Jetzt vielleicht das erste Buch, From Strength to Strength. Da, das Buch ist geschrieben worden vom Arthur C. Brooks. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Soziolog, Politikwissenschaftler. Er ist Professor an der Harvard Business School unter anderem und Mitglied von mehreren sogenannten konservativen Denkfabriken in den USA. Also ein Buch wo, und von einer Person, wo sehr wohl wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit in den USA.
Und die Grundidee von seinem Buch ist, er redet immer wieder von zwei unterschiedlichen Intelligenzen, dass es in den früheren Jahren von deinem Leben, so etwa bis 30, hast du die sogenannte fluide Intelligenz, die sehr stark ist. Und später wird dann die kristalline Intelligenz wichtig. Und mit dem meint er, also in der Welt, die Welt wird von jungen Menschen verändert. Junge Menschen sind die, die Höchstleistungen bringen können, sind die, die sehr schnell denken können, Zusammenhänge herstellen zwischen Sachen, wo eben so das Fluide, die fluide Intelligenz haben, wenn sie an ein Problem anlaufen, Lösungen können entwickeln, innovativ können sein. Und sie können sich sehr gut auf Sachen konzentrieren und alles andere ausblenden. Also sie können auch ihren Erfolg anstreben und sich auf das fokussieren. Er bringt immer wieder das Bild von einer Bibliothek. Und wenn du noch jünger bist, dann ist in deiner Bibliothek noch nicht so viel los. Dort hast du noch nicht so viele Bücher. Das heisst, du kannst die auch schneller finden und führen. Und wenn du älter bist, dann verändert sich das. Dann hast du ganz viel Wissen und Erfahrungen angesammelt. Und dann wird es schwieriger oder du brauchst länger, um deine Bücher zu finden. Aber du hast dafür auch einen riesigen Erfahrungsschatz, wo kannst du darauf zugreifen.
Ja. Und die Pointe quasi von diesem Buch ist, es gibt die erste Intelligenz und die zweite. Und Leute, die sich stark verwirklicht haben in ihrer ersten Intelligenz, die sehr stark Erfolg gehabt haben, auch in den frühen Jahren, die haben dann unter Umständen Mühe, wenn die Intelligenz eben langsam abnimmt. Die haben Mühe, ein Selbstbild zu haben. Das sieht man oft an Spitzensportlern, wenn die nicht etwas finden nachher. Es gibt brutale Raten von Leuten, von Spitzensportlern, die mit 40 Konkurs sind. Also Leute, die grosse Ambitionen haben. Da sagt er, das ist einfach eine soziologische Erfahrung, dass Menschen, die Erfolg und Macht haben im Beruf, dass die es deutlich schwerer haben, wenn sie pensioniert sind, als Leute, die gar keine Ambitionen haben. Aber wir reden jetzt eben von Leuten mit Ambitionen. Und die werden Mühe haben, wenn dann die fluide Intelligenz abnimmt und sie merken, dass sie eben nicht mehr so erfolgreich sind.
Ja, und er sagt dann eigentlich, statt dass man gegen das ankämpft und sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie probieren, doch noch die Leistung anzubringen, die ich vorher hatte, soll man sich mal probieren, den Horizont weiter und überlegen, was kann ich denn sonst noch machen und die Stärke, die man hat, die kristalline Intelligenz nutzen, um aus dem etwas zu machen, aus dem Erfahrungs- und Wissensschatz, den man ja hat. Und darum sagt er, sollte man weniger auf Innovation gehen oder von dem, was man vorher vielleicht drauf gesetzt hat und mehr hin zum Anleiten von anderen. Und vielleicht in dem Sinn mehr in den Hintergrund treten, nicht mehr die vorderste Person sein, sondern schauen, wie kann ich das Wissen, was ich kann, einbringen, ohne dass ich vielleicht gerade an der Spitze stehen muss. Und das ist eigentlich vor allem eine Herausforderung fürs Ego in erster Linie. Mhm. Es ist weniger Prestige, es ist weniger lukrativ, es ist vielleicht auch, es ist eine Herausforderung für das eigene Verständnis von Erfolg. Aber es kann mindestens so zufriedenstellend sein.
Ja. Und auch tut das sehr schön rausschaffen, dass Menschen, die speziell sein wollen, die sich auszeichnen wollen durch ihre Leistung, die Leute haben es viel schwerer als Menschen, die einfach sagen, ja, also so speziell muss ich gar nicht sein, ich möchte einfach in meinem Leben auch glücklich sein. Und Brooks sagt, dass Leute, die vor allem speziell sind und sich total über die Leistung definieren, dass die eine sogenannte Selbstobjektivierung machen, die sich selber als Objekt behandelt, wo man kann brauchen und so. Und dass das überhaupt zu nichts führt, auf jeden Fall nicht zu etwas Gutem. Dahinter steht Angst und Stolz, Versagensangst, wo dann der Antreiber ist, zu Erfolg führt auch. Und das wiederum bedeutet, wenn man ewig Erfolg hat, dass man sich immer auch muss mit anderen vergleichen und dann bewegt man sich in einem Hamsterrad. Und er sagt, das ist so der Normalmodus von dem Westen, von der amerikanischen, aber ich denke, das kennen wir auch, Kultur. Glück ist quasi Anhäufen von immer mehr. Immer mehr Erfolg, immer mehr Sachen. Und das führt niemanden an.
Ja. Und er sagt dann, eigentlich sollte man dann eben darum überlegen, nicht, wie kann ich immer mehr haben, um glücklich zu werden, sondern was ist das, was mich wirklich zufriedenstellt? Und vielleicht auch, was kann ich weglassen, was mir dann hilft, um dem wirklich Raum zu geben, was mich zufrieden macht. Und ich habe ehrlich gesagt dort an dem Punkt frage ich mich schon ein bisschen, oder ich würde sagen, das ist eine Frage, die man sich eben zu jedem Zeitpunkt im Leben darf stellen. Und nicht, dass man jetzt sagt, okay, in der ersten Hälfte von meinem Leben ist das Bild von Erfolgsrichtige, von ich gebe mich völlig auf für die Arbeit und auch für eine Arbeit, die vielleicht gar nicht unbedingt das ist, was mich zufriedenstellt, sondern wo mich einfach weiterbringt. Sondern so die Frage stellen, was ist denn wirklich mein Platz in dieser Welt? Wo ist meine Berufung? Wo kann ich das einbringen, wo meine Gaben sind und meine und mich eben dann auch zufrieden macht. So, ich glaube, die Frage darf man auch vorher schon stellen. Aber dass das sicher in der zweiten Hälfte vom Leben auch mal wichtiger wird.
Ja. Auf jeden Fall ist quasi das Anhäufen bringt es nicht, sondern er redet davon, auszumeißeln. Also weggeben, abgeben, Sachen weggeben, auch auf Erfolg und Titel verzichten. Befriedigung ist normalerweise so das Kriegen, was man kommt, also nein, Kriegen, was man will. Das ist quasi Erfolg und gibt Befriedigung. Aber da argumentiert er mit einfach den Hirnfunktionen, dass Hirn sich schnell an einen neuen Zustand gewöhnt, Homöostase, dass man sich daran gewöhnt, Erfolg zu haben und dass man dann immer mehr will, dass man die Befriedigung permanent will erhalten und immer mehr will haben, immer sich mehr muss vor Gleichen eben, von dem haben wir es schon gehabt. Und dann sagt er, nein, aber wir sollten eine neue Art von Mathematik entwickeln. Nicht Glück gleich immer mehr bekommen, sondern Glück definiert auch so eine Befriedigung. Das, was du hast, durch das, was du willst. Also das heisst, du kannst immer an beidem arbeiten, dass du immer mehr bekommst. Oder du kannst daran arbeiten, dass du immer weniger willst. Und entsprechend ist das Verhältnis von diesen beiden Sachen führen zu Befriedigung oder nicht. Also immer mehr wollen und immer mehr bekommen und sich erarbeiten oder immer weniger wollen. Und das habe ich, muss ich schon sagen, ist eine einfache mathematische Gleichung, aber die finde ich lustig.
Ja, voll. Das macht Sinn. Und er erzählt dann auch, wie dass man das so ein bisschen angehen kann, um an den Punkt zu kommen, um einfach auch mehr über das nachdenken, was will ich eigentlich. Und das ist einerseits über den Tod nachdenken und sich mit dem konfrontieren, dass es irgendwann vorbei ist und schauen, was das mit einem macht und was das man wertvoll findet in dem Bewusstsein rein. Dann ein zweiter Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist Beziehungen pflegen. Weil schlussendlich Beziehungen das sind, die auch über das Arbeitsleben ausgeht. Also wenn du mal pensioniert bist, dann nachher ist wichtig, um ein Beziehungsnetz zu haben, das nicht nur mehr im Arbeitsumfeld stattfindet, sondern einfach auch sonst. Und Religiosität pflegen. Und das finde ich auch sehr spannend, wo er dann auch sagt, eben, das ist etwas, wo gerade wenn man älter wird, auch wichtiger wird und dem wirklich können Raum geben können.
Ja. Und interessant ist, ich glaube, Arthur Brooks würde sich jetzt nicht unbedingt als überzeugter Christ nennen. Er argumentiert auch mit hinduistischen Brüchen, mit Buddhismus, mit allgemeiner Religiosität. Aber er bringt dann auch der Paulus, der sagt, dort in 1. Korinther 12, eben, dass er zu Gott betet hat und dass der ihm gesagt hat, hey, in deiner Schwäche, in deiner Schwäche, dort bin ich. Und dass er quasi seine Schwäche zu der Stärke gemacht hat, Verletzlichkeit zulassen, das ist etwas, wo auch der Arthur Brooks unbedingt würde wollen plädieren dafür, dass man eben nicht mehr probiert, erfolgreich und stark zu sein, sondern verletzlich zu sein und Beziehungen pflegen und andere dann stärken.
Ja. Und er bringt dann noch vier Punkte, die eigentlich auch helfen können, um so ein bisschen den Übergang in ein anderes Bild von sich selber und ein anderes Bild von dem, was man macht mit seinem Leben, von seiner Arbeit, zu erleichtern. Und das ist, der erste Punkt ist, dass man sich so die Frage stellen sollte, was ist mein Marshmallow? Also er bezieht sich da auf so ein Experiment, wo Kinder dazu aufgefordert werden, dass sie müssen, also sie haben ein Marshmallow und sie müssen warten. Sie dürfen es noch nicht essen und sie werden dann belohnt, wenn sie es erst später essen. Und man merkt dann, die Kinder, die nicht warten können, die sind schlussendlich auch weniger erfolgreich im Leben, als die, die es schaffen zum Warten. Und von dem her kommt die Frage, die noch Zeit sollte man sich stellen, und zwar, was ist das nächste Ziel, wo es sich lohnt, auf etwas anderes drauf zu verzichten, für das Ziel. Und ich finde es noch ein wichtiger Punkt, weil das heisst nicht, dass man ambitionslos dann werden sollte, sondern einfach die Frage sich stellen, was ist mein nächstes Ziel, die ist schon immer noch wichtig. Und dann aber im zweiten Punkt, die Arbeit muss der Lohn sein. Also es sollte nicht darum gehen, über die Arbeit etwas anderes zu erreichen oder ein Mittel zum Zweck, sondern man sollte wirklich auch etwas können machen, wo einem etwas gibt und wo man Resonanz spürt. Dann der dritte Punkt ist, mach das Interessanteste, was du kannst machen. Das finde ich auch noch cool. Einfach mal überlegen, was interessiert mich eigentlich auch. Und gar nicht, was bringt mir das oder wo komme ich durch das an denn damit. Und der vierte Punkt ist, Laufbahnänderung muss keine gerade Linie sein. Also man kann auch mal einfach in eine andere Richtung gehen und dann wieder in eine andere Richtung gehen.
Ja, das ist interessant. Ich bin ja anlage jetzt zurzeit gerade eigentlich im Studienurlaub und ich habe dort mal so nach dem letzten Studienurlaub vor gut 10 Jahren, habe ich mal einfach so ein bisschen geschaut, was ist in den letzten 10 Jahren passiert und ich bin beeindruckt gewesen, wie viel zum das Bild brauchen, wie viel Spaghetti ich an die Wand geworfen habe in diesen 10 Jahren und gemerkt habe, was alles nicht funktioniert. Das ist wirklich beeindruckend gewesen. Und über das redet man ja nie, oder? Über das, was misslingt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und das einfach mal durchschaut, es ist wirklich beeindruckend, wie viel das mir nicht gelungen ist. Und jetzt ist dann die Frage, was mache ich in den nächsten 10 Jahren? Und dort einfach dann, dort dann flexibel bleiben und in eine andere Richtung gehen, das halte ich schon für wichtig. Und ich glaube, so insgesamt, wenn wir das probieren zusammenfassen, nachher gehen wir gerade zum anderen Buch, ist so für mich auch ein bisschen quasi, für mich selber die Moral, so in der ersten Hälfte, da bist du auch stark selber einfach wirksam, schaffst du selber Sachen. Und in der zweiten Lebenshälfte oder so, wenn eben die kristalline Intelligenz dann kommt, wo man Sachen verbindet, dann bist du dazu in der Lage, quasi andere zu betreuen. Also quasi andere sollen innovativ sein und ich kann die Richtung prägen, weil ich schon mehr Erfahrung habe, weil ich auch Sachen schon erlebt habe. Und die Zusammenhänge, in welche Richtung das es geht, dort stark sind, aber dann junge, starke Leute einfach machen. Mhm. Gut, kommen wir mal weiter zum zweiten Buch. David Brooks. Das Buch ist schon ein bisschen älter, das ist im Jahr 2019 gekommen, The Second Mountain. Er ist Journalist, politischer Kommentator bei der New York Times, er hat auch bei der Washington Post geschrieben, Wall Street Journal, also so ein Wirtschaftsjournalist, wo auch gelesen wird, auch so konservativ, von den Zeitungen her, von den Sachen, die er schreibt. Aber ich finde das gerade interessant. Er ist ein Konservativer, wo ja die konservativen Leistungsprinzip und so weiter haben. Und er setzt sich sehr, sehr kritisch auseinander mit der Leistungsgesellschaft, speziell von den USA. Willst du nochmal die Grundidee erzählen?
Ja, also es heisst ja The Second Mountain, es geht um zwei Berge. Also zwei Berge, die man im Leben erklimmen muss. Und der erste Berg, das ist der von der Individuation, also wo es darum geht, sich selber zu finden, den eigenen Weg zu gehen, sich loslösen von den Eltern, das eigene Ego aufbauen, Karriere machen oder so ein das typische Bild von Kind, ein Haus, ein schnelles Auto. Und genau. Dort gibt es dann aber verschiedene Probleme, wenn man den Berg besteigt. Wenn man zuoberst ist zum Beispiel, dann merkt man vielleicht, das ist gar nicht das, was mich glücklich macht. Oder wenn man einen Misserfolg erlebt oder es sonst etwas gibt, wo einem dann wieder von dem Berg oben abschupft, dann merkt man auch, jetzt ist irgendwie eine Krise da und jetzt habe ich nicht mehr den Berg vor mir, den ich einmal wollte beklimmen oder nicht mehr das Ziel vor Augen. Das heisst, hinter dem ersten Berg, dann ist ein grosses Tal, das Tal von der Fassungslosigkeit vielleicht, weil man merkt eben, das, was ich vorher geschafft habe, macht gar keinen Sinn mehr. Es ist ein schmerzhaftes Tal. Und man muss plötzlich anfangen, eben sich neu definieren und hat nicht mehr unbedingt die Unabhängigkeit als erstes Ziel und den Aufbau vom Ego, sondern muss irgendwie etwas Neues finden. Und darum geht es dann eben um den zweiten Berg, der nachher kommt.
Ja, und durch das ganze Buch kann man im Grunde noch relativ einfach zusammenfassen, wenn man jetzt das Bild von den zwei Bergen mal weglässt und das ganze Buch sagt im Grunde genommen Ego und Egoismus, Macht und Status, alles schlecht. Und das, was gut ist, das ist anders. Das ist, wenn man sich niederlassen kann in Beziehungen, wenn man Verpflichtungen eingehen kann, das ist gut. Also quasi im Tal, wenn man merkt, so das ganze, der Ego-Boost, also man merkt auch Parallelitäten von diesen beiden Büchern und den Grundgedanken, wenn man merkt, das treibt einfach nicht mehr, dass man dann durch das Tal durchgeht, da sagt dort auch, man soll durchaus ins Tal von der Wildnis gehen und dann soll man sich das Leben neu einrichten und in allem, was dann weiter darum geht, ist quasi, dass das Ego sich soll transzendieren zu etwas anderem.
Ja, und ich bin ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob das in dem Buch oder im anderen war. Ich wechsle es ein bisschen. Aber ich glaube, in dem sagt er, Freiheit braucht also ein Bild von, was Freiheit ist. Freiheit ist nicht ein Meer, wo du dich drin willst niederlassen für das ganze Leben, sondern es ist ein Fluss, wo du durchgehst und hinten dran hast du dann eigentlich das Bedürfnis, dich niederzulassen. Also es ist die ganze Phase von frei sein, unabhängig sein, ist gut für einen Moment, aber nachher geht es eigentlich um etwas anderes. Und das finde ich noch ein cooles Bild, weil es tut schon nicht abwerten, die Zeit von vorher, wo es einfach auch darum geht, eben dich selber finden und irgendwie Sachen ausprobieren. Aber es sagt, es ist nicht das eigentliche Ziel.
Ja, genau. Der David Brooks übrigens ist in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Und das ist übrigens auch sehr schön, wo er sagt, er trägt das beides. Das hast du dann später in eine christliche Schule gegangen, ist auch in eine christliche Kirche gegangen. Also er hat so wie eine Art beides drin. Und er tut das auch sehr schön schildern vom Judentum quasi. Hat er das, wir können die Welt prägen, wir können Erfolg haben, wir engagieren uns auch. Er ist auch in einer Immigrantenfamilie, jüdische Immigrantenfamilie aufgewachsen. Und dann nachher sagt er später, hat er das Christentum kennengelernt, wo einfach sagt Gnade. Gnade, Unverdiente und so. Also gut. Und jetzt im man glaube, man könnte fast sagen, im zweiten Teil vom Buch, da schaut er vier Themen an, wo er dann propagiert, zum, oder wo er beschreibt als zweite Berg. Das erste ist, es gilt, eine Berufung zu finden. Man muss herausfinden, für was bin ich da, nicht irgendwie eben mein Ego und Geld verdienen und einen Job und einen Titel, sondern was ist eine Berufung, etwas, wo ich nicht mir selber gebe, sondern wo mir zukommt. Das steckt ja im Wort Berufung, jemand anders ruft. Und sagt er dann, wenn man die Berufung gefunden hat, und auch gibt übrigens eine sehr detaillierte Anweisung, wie man auf die Berufung eingehen kann. Das habe ich noch relativ interessant gefunden. Ist jetzt für mich nicht unbedingt, ja, ich bin 57, ist nicht unbedingt ein wahnsinnig neues Thema, aber das ist recht ein guter Teil, wo er sagt, wie man dann dem kann nachgehen kann. Und das ist so, wie du gesagt hast, Anna, das kann man auch sehr wohl vor 40 oder 50 machen. Und wenn man die Berufung gefunden hat, dann soll man einfach dranbleiben und hart arbeiten. Also der Teil, der bleibt. Harte Arbeit an der Berufung. Der zweite Teil ist, man soll verbindliche Beziehungen eingehen. Und er singt dann das Loblied von der Ehe und er sagt, ja, die meisten Leute haben sich so in einer halbguten Beziehung arrangiert und so weiter. Aber nein, man sollte ein möglichst hohes Bild von der Liebe und von der Ehe haben. Übrigens, Anna, gerade heute, wo wir das aufnehmen, sind meine Frau und ich 28 Jahre geheiratet.
Wow.
Also insofern.
Gratuliere.
Dankeschön. Aber das, was er sagt, ist quasi, das finde ich auch sehr, und dort merkt man auch sehr christlich praktisch, Ehe auch und alle Beziehungen, die führen zu einem reifen Prozess. Vor allem, er zitiert dann Tim und Kathy Keller, die sagen, also auf den USA, wo ja der Tim Keller kürzlich gestorben ist, wo sagen, eine Ehe ist quasi dann erfolgreich, wenn ich nicht der andere als Problem anschaue, sondern mich selber. Wenn mich der andere stört, nicht auf das eingehe und ihn ändere, sondern mich ändere. Wenn ich die Ehe und alle verbindlichen Beziehungen anschaue als Möglichkeit, dass ich reif, nicht für mein Ego, sondern dass ich zu einem reiferen Mensch werde. Und ich würde sagen, zu einem reiferen Christenmensch.
Mhm. Und dann ist spannend, dass auch er denn als dritter Punkt bringt, Philosophie und Glaube finden. Und ich finde, er hat noch ein paar schöne Sätze, wie er das beschreibt. Er sagt, religiös sein bedeutet für ihn, die Wirklichkeit durch eine heilige Linse wahrzunehmen. Also einfach noch so eine weitere Dimension gesehen hinter dem, wo einem sonst einfach gerade vor Augen liegt. Und dann auch ein weiterer Satz von ihm, mit der Zeit richtet das Gebet die Sehnsucht neu aus. Also Religiosität nicht nur als etwas, wo vielleicht eine neue Bedeutung kann geben, Sachen, sondern auch, wo kann helfen, mal herauszufinden in dem Ganzen drin von, eben, was gibt denn meinem Leben wirklich Sinn oder wo will ich hin, dass dort die Religiosität kann auch ein Wegweiser sein, um irgendwie mehr auf das zu kommen.
Ja. Und ich meine, das ist ja, wo ich eine Art jeden Sonntag predige, dass der Glaube eben ein Mensch prägt, dass Gott wirkt an mir als Einzelmensch und an uns als Gemeinschaft. Und der letzte Punkt ist, Gemeinschaft sind die vier Punkte, Berufung finden, Beziehungen eingehen, Philosophie und Glaube finden und dann auch Gemeinschaft, verbindliche Gemeinschaft, wo man sich einsetzt, auch für andere, eben transzendieren vom Ego ist sein grosses Thema. Ja. So, aber Anna, jetzt haben wir lang geredet. Was bedeutet das jetzt, wenn wir doch nochmal zurückgehen, für uns als Kirchgemeinde mit Ambitionen?
Also ich glaube, es ist schon ein bisschen das, was du gesagt hast, es geht schlussendlich in diesem Buch um Menschen, die Ambitionen haben und eben Leute, die engagiert sind in Kirchgemeinden. Und da denke ich schon, kann es sehr hilfreich sein, wenn wir als Angestellte in einer Kirchgemeinde das auch auf dem Radar haben und wenn es darum geht, welche Leute fragen wir für Sachen an? Oder einfach, wenn man sich mal überlegt, mit welchen Leuten sind wir unterwegs, dort auch überlegen, okay, wer ist jetzt vielleicht von seinem Alter her oder von seiner Reife her eine Person, die eher könnte angefragt werden für Sachen, die im Hintergrund die kristalline Intelligenz wichtig ist und wo ist es wichtig, dass Leute im Vordergrund können aktiv sein und dann Leute auch helfen bei dem Übergang. Weil ich denke, gerade Chile kann ja auch mega der Ort sein, wo sinnstiftende Gemeinschaft erfahren wird, wo sinnstiftende Tätigkeit erfahren wird und wo Leute, die vielleicht nicht mehr unbedingt mega auf dem Karrieretrip sind, könnte eine Tätigkeit finden, wo eben vielleicht mehr zu dieser zweiten Lebenshälfte passt.
Ja. Und für mich auch als Pfarrer ist das, was ich schon von diesen Büchern mitgenommen habe, wahrscheinlich ist es, aber da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, mehr meine Aufgabe vom Hintergrund aus, die Richtung ein bisschen immer wieder den Leuten nachzubringen, aber andere führen schieben, andere Leute in Verantwortung ziehen, andere glänzen auch und sich entwickeln und sich entfalten. Und ich bin auch sehr beeindruckt gewesen, eine Art, wie da ein Teil vom Zeitgeist, sind beides moderne, aktuelle Bücher von einflussreichen Leuten, wie da ein Teil mindestens vom aktuellen Zeitgeist eigentlich unser Thema in die Karten spielt. Also Heiligung, das Glauben und die Transzendierung vom Ego mich prägen und Gemeinschaft möglich machen und dass das gut ist. Nicht der Ego, das Abspielen vom Ego und vom Erfolg, vom Geld und so weiter. Das sind doch einfach die Themen von Jesus und die Themen, die wir immer noch haben.
Mhm. Und ich finde es auch schön und ermutigend, dass sie beide sagen, Religiosität ist etwas, was im Alter auch einfach wieder kommt. Also im Alter, eben nicht im höheren Alter, sondern einfach, es nimmt zu mit der Lebenszeit und Lebenserfahrung, dass man sich wieder mehr für das interessiert. Und dass es irgendwie auch das Vertrauen kann geben, dass Leute auch wieder sich mehr werden für Kirche interessieren, wenn sie ein bisschen älter werden.
Mhm.
Ja, wenn euch das Buch auch interessiert, dann könnt ihr eine Zusammenfassung davon lesen. Ihr findet die in den Shownotes oder natürlich einfach gerade Bücher selber. Und noch ein Hinweis, wir haben einen Newsletter. Und wenn ihr den abonniert, dann kommt ihr jedes Mal, wenn eine neue Episode rauskommt, ein Mail über, wo ein bisschen beschreibt, um was es geht. Und ihr dann könnt entscheiden, ob ihr wollt reinhören oder nicht.
Gut. Okay, dann ist das jetzt halt so gewesen. Von der Staffel 8, Episode 5 von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin oder Ihren Fernseher auch nächstes Mal wieder einschalten. Thank you.